Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des politischen Quartetts, der Podcast von Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. An den Mikrofonen sind für euch heute
Franz,
Marlies,
Paul
und Axel. Wir wollen uns heute aus gegebenem Anlass dem Thema Arbeitskampf widmen. Seit Jahrzehnten gibt es in Österreich das Märchen, dass Österreich ein Land wäre, in dem es keine Arbeitskämpfe gibt. Momentan gibt es im Sozial- und Gesundheitsbereich massive Streiks für die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Das ist für österreichische Verhältnisse mit Sicherheit außergewöhnlich, weil erstens gerade heute, am 24. Februar, etwas passiert ist, wovon wahrscheinlich viele von uns nie damit gerechnet haben, dass es jemals passieren würde. Die Caritas hat gestreikt, die Caritas Wien zumindest. In der Sozialwirtschaft Österreich wird das dritte Jahr hintereinander gestreikt und heuer sogar zweimal, nämlich noch diese Woche passiert die zweite Streikrunde. Wir wollen für euch bilanzieren, was das für Auswirkungen auf das Kräftegleichgewicht in Österreich haben wird und gleichzeitig ein Stück weit Vergleiche zwischen den Branchen ziehen.
Gut, wann war die erste Streikwelle heuer?
Die erste Streikwelle war morgen vor zwei Wochen. Heute ist der 24., 25., dementsprechend am 11. und am 12. Februar, wobei der Großteil der Streiks am 12. Februar am Mittwoch stattgefunden hat.
Und die haben quer durch alle Berufe in der Sozialwirtschaft stattgefunden oder hat es da Schwerpunkte gegeben?
Es hat mit Sicherheit Schwerpunkte gegeben, aber die Schwerpunkte ergeben sich eher daraus, was in welchem Betrieb möglich ist. Also es gibt einen Teil, der ausgenommen ist. Der Sozialwirtschafts-Österreich-Kollektivvertrag gilt ja nur in 8 Bundesländern, weil es in Vorarlberg einen Landeskollektivvertrag gibt. In der Steiermark gibt es für die mobilen Dienste einen eigenen Kollektivvertrag und dann gibt es eine ganze Reihe von Spezialkollektivverträgen wie etwa für Privatkrankenanstalten, Ordensspitäler, die Erwachsenenbildung, den Barbe-Kollektivvertrag, die Caritas und die Diakonie, der Verein Neustadt haben eigene Kollektivverträge. Aber die Sozialwirtschaft ist mit Abstand der größte Kollektivvertrag, wo 125.000 Kollegen und Kolleginnen davon betroffen sind. Also wir reden jetzt immer vom privaten Sozial- und Gesundheitsbereich, nicht vom öffentlichen Dienst. Das Erstaunliche war, dass diesmal auch in Bundesländern, wo es letztes Jahr noch relativ kompliziert war, was zusammenzubringen, auf einmal Streiks passiert sind. Also wir sehen, wenn die Kollegen und Kolleginnen mitkriegen, hey, man kann streiken und es passiert nichts und man erreicht vielleicht sogar mehr, dann steigt die Streikbereitschaft definitiv. Also macht es auch definitiv Sinn, wenn einmal wenige anfangen. Na, mein Lieblingsbeispiel, mein persönliches, vor 2 Jahren ist in Tirol noch gar nichts gegangen. Letztes Jahr haben 1,5 Betriebe gestreikt und heuer haben schon 12 Betriebe gestreikt. Auch in Salzburg haben über 10 Betriebe gestreikt. Also wir reden jetzt nicht vom roten Wien, sondern von den Bundesländern, wo es tatsächlich kompliziert ist. Ja, also insgesamt haben nach meinen Informationen ungefähr 240 Betriebe Österreich, wurde in ungefähr 240 Betrieben österreichweit gestreikt. Nicht immer der ganze Betrieb, sondern je nach Möglichkeit, aber tolle Geschichte.
Und wie viele Gewerkschaftsmitglieder gab es da pro Betrieb? Also ich nehme mal an, dass da mehr Gewerkschafts- oder viele Gewerkschaftsmitglieder sozusagen den Betrieben auch waren.
Das ist eine große Schwierigkeit unserer Branche. Die Branche, wir dürfen ja nicht vergessen, dass bis Mitte der 70er Jahre ist eigentlich, ich würde sagen, 80-90% der Tätigkeiten, die von unserem Kollektivvertrag abgedeckt sind, waren eigentlich ehrenamtlich oder sind in der Familie abgewickelt worden. Erst Mitte der 70er Jahre hat es da eine echte Professionalisierungswelle gegeben und dementsprechend haben wir da natürlich beim Mitgliederstand einen massiven Nachholbedarf. Nachholbedarf. Ich kann es jetzt von Betrieb zu Betrieb kann ich's nicht sagen. Ich kann es von meinem Betrieb sagen. Wir haben ungefähr 70% Gewerkschaftsmitglieder. Damit sind wir mit Abstand die Nummer 1 in Wien oder eigentlich österreichweit, so viel ich weiß. Aber es gibt da Betriebe, die weit unter 10% haben. In der GPA DJB, wo ich selber organisiert bin, von der Partnergewerkschaft wieder, kann ich es nicht genau sagen, haben wir knapp 20.000 Gewerkschaftsmitglieder und sind damit mittlerweile die zweitgrößte Branche von der Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder. Nach dem Handel, der ist natürlich nicht leicht zu toppen, weil in dem Kollektivvertrag ungefähr 3,5-mal so viele Mitglieder drinnen sind wie in unserem.
Aber die Werbung von Mitgliedern ist deswegen so schwer, weil alles so dezentral ist, oder?
Das ist sicher eine der Schwierigkeiten. Es gibt mehrere Schwierigkeiten. Es gibt gewisse Traditionen aus der Sozialarbeit. Nein, ich kann mir EOS selber ausmachen. Die Dezentralität ist ein massives Problem. Ich denke da an einen sehr großen Betrieb in Wien, die BIM GmbH, die Nachmittagsbetreuung in Volksschulen macht. Die arbeiten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, merkt man die genaue Zahl, in ungefähr 140 Volksschulen in Wien. Das heißt, die haben 140 Standorte. Das musst du mal erwischen. Wobei es in Wien mit Sicherheit noch einfacher ist, wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit einem Flächenbundesland wie Niederösterreich, wo die Volkshilfe, ich weiß es nicht auswendig, 30 oder 40 Standorte hat und die liegen teilweise 200 Kilometer auseinander, dann ist das nochmal um eine Ecke schwieriger. Und wenn es dann ein oder vielleicht zwei freigestellte Betriebsratmitglieder hast, dann geht sich das von vorn bis hinten nie aus. Also wir stehen da einfach vor anderen Problemen wie in der Industrie, wo es 800, 900.000 Kolleginnen in einer Wertshalle hast. Ja, das haben wir einfach nicht. Ja.
Und wie verhalten Sie die Arbeitgeber?
Sehr zwiespältig. Es ist ja die dubiose Situation passiert, dass bei der ersten echten Verhandlungsrunde im Jänner es von den Arbeitgebern ein Angebot zu einer Arbeitszeitverkürzung in zwei Schritten gegeben hat, das allerdings nicht mit konkreten Zahlen unterlegt war. Also es ist nur gestanden Arbeitszeitverkürzung, dann Gehaltserhöhung von Inflationsrate plus X1, Arbeitszeitverkürzung, aber wie hoch die Arbeitszeitverkürzung und das X1 ist, das haben wir nicht gewusst, deswegen haben wir gesagt, legt uns konkrete Zahlen am Tisch, dann können wir auch verhandeln drüber. In der nächsten Verhandlungsrunde wurde dieses Angebot der Arbeitgeber zurückgezogen. Das hat damit zu tun gehabt, es gibt ja in der SWÖ, Sozialwirtschaft Österreich, wie der Verein heißt, in dem die Arbeitgeber in unserem Verein organisiert sind. Also da verhandelt ja nicht die Wirtschaftskammer den Kollektivvertrag. Gibt es 4 sogenannte Fachgruppen, 3 von diesen...
Gott, da sollte man meinen, nicht Sozialwirtschaft.
Naja, sozial. Nein, die Betonung liegt schon auf Wirtschaft. Am liebsten waren es alle große Konzernelenker in Wirklichkeit. Und wenn man sich anschaut, was die Tatsache ist, dann geht es viel mehr um Bilanzen und Budgets und um Geld als um Menschen. Jedenfalls, um auf die Frage von vorher zurückzukommen, von den 4 Fachgruppen in der SWÖ haben 3 gesagt, ja, wir sind bereit, weiter über 35-Stunden-Woche oder über Arbeitszeitverkürzung zu verhandeln. Die 4. Pflege und Gesundheit heißt die, hat gesagt, nicht. Und bei den Arbeitgebern in der SWÖ ist es vom Vereinsstatut her so, sie brauchen eine 75-prozentige Zustimmung für Kollektivvertragsverhandlungen und einen Kollektivvertragsabschluss, was natürlich heißt, dass 25% aller Betriebe im umgekehrten Sinn alle anderen blockieren können. Und das ist passiert. Die Gerüchteküche sagt, das ist in zahlreichen Medien gestanden, dass es offensichtlich nach der Verhandlungsrunde vorher, gleich ein bisschen später irgendwie, der Clubobmann der ÖVP im Nationalrat, der Herr Wöginger, der früher übrigens selbst im gleichen, der selbst im gleichen Gremium, der selbst im gleichen Gremium Gewerkschaftsfunktionär war, weil er ja früher Betriebsrat beim Roten Kreuz irgendwo in Oberösterreich war, einen Anruf getätigt hat, den Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich angerufen hat und der hat gesagt, so quasi, Waldl, Alter, auf gut Deutsch, Marschitz, so geht das nicht, dreh das bitte wieder ab, weil das können Sie die Landeshauptleute nicht leisten. Das hat der Marschitz auch halber zugegeben in einer Aussage, die im Falter steht. Das Interessante ist natürlich auch die Karriere des Herrn Marschitz, der in seinem Leben nie mitbekommen hat, wie normale Menschen leben und arbeiten, aber jetzt groß die Sozialwirtschaft vertritt. Er war auch während meiner Studienzeit, wir sind uns allerdings nie begegnet, war er, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1989 bis 1991 Vorsitzender der österreichischen Hochschülerinnenschaft, wie man sich denken kann, für die Reaktionsgemeinschaft, volkstümlich gesagt Aktionsgemeinschaft. ist dann kurz später Generalsekretär, ist dann kurz später Leiter des Generalsekretariats der ÖVP geworden. Von dort ist er gewechselt in die Geschäftsführung der ganz fortschrittlichen Julius-Raab-Stiftung. Von dort ist er gewechselt zum Geschäftsführer des Hilfswerkes Österreich. Und von dort wiederum ist er gewechselt und ist Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich gewesen. Also er war sein ganzes Leben. Er war sein ganzes Leben der Chef. Naja, das Hilfswerk gehört neben zwei anderen Betrieben zu den absoluten Blockierern, wenn es um die 35-Stunden-Woche geht. Also das ist das Hilfswerk, das ist die Caritas Socialis, die ja nichts mit der Caritas zu tun hat, völlig eigenständiger Verein, der bei uns in der Sozialwirtschaft ist, nicht im Caritas eigenen Kollektivvertrag. Und das ist ein permanent wachsender, profitorientierter Player im Bereich der Pflege, die Senacura. Die hat es vor 8 Jahren noch nicht gegeben in Österreich. Mittlerweile haben sie weit über 5000 Pflegebetten, die sie profitorientiert führen. Gehört ein Mutterkonzern, der in Frankreich an der Börse gelistet ist, der heißt Orpea, die mittlerweile, ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, zwischen 55.000 und 60.000 Pflegebetten in Europa profitorientiert führen, schwerpunktmäßig in der Schweiz.
Dieser Senacura, war das nicht der mitten im Streik, im ersten Streik, angekündigt hat, dass sie aus Marokko junge Menschen holen werden und die zu Pflegekräften einsetzen werden?
Nicht im ersten Streik, sondern er hat das genau während der letzten Kollektivvertragsverhandlungsrunde gepostet.
Ja.
Genau, das ist der Geschäftsführer der Senacura Österreich, die ihren Firmensitz in Graz hat.
Genau, und deswegen hat der Mare jetzt gleich nachstoßen müssen. Ne? Und hat gesagt, Arbeitsplatzvernichtung. Ne?
Ja, was hat der Mare damit zu tun, wenn die WKÖ gar nicht
kam? Arbeitsplatzvernichtungsmaschine.
Maschine, hat er gesagt, genau. Ja. Aber eins verstehe ich nicht. Das Geschichte wiederholt sich doch, oder? Vor Jahren von 50 auf 40 Stunden die gleiche Thematik auch gewesen. Oder ähnliche Thematik. Ne? Und jetzt sind wir von 40 auf 35 und müssen wir wieder diskutieren. Arbeitsplätze werden vernichtet und so weiter.
Dabei stimmte das gar nicht.
So ist es.
Weil wenn wir von der 45-Stunden-Woche, die war ja im Generalkollektivvertrag 1959, dann halt runtergegangen sind auf 40 Stunden bis 1975, sind 200.000 Arbeitsplätze geschaffen worden durch die Arbeitszeitverkürzung.
Natürlich.
Und ich habe heute ein bisschen nachgelesen, weil natürlich jetzt Arbeitszeitverkürzung in aller Munde ist, wie der Dallinger, damals Sozialminister, eben das vorgeschlagen hat, dass man die 35-Stunden-Woche ja unbedingt einführen muss, gab es so schöne Titel in verschiedenen Zeitungen, die da ist gestanden, diese Arbeitszeitverkürzung ist tödlich.
Ja, es ist interessant, dass die Bosse im Land immer wieder die gleiche Diktion verwenden und teilweise durchkommen damit. Ich meine, ich würde nicht davon ausgehen, dass das jetzt wieder so viele Arbeitsplätze schafft, weil es mittlerweile einfach so viel technologischen Fortschritt gegeben hat. Das ist wahrscheinlich in unserer Branche schwerer anzuwenden, aber in vielen Bereichen, dass das nicht passiert. Wir haben das selber erlebt. Wir haben ja beim Inkrafttreten des damaligen BAX-Kollektivvertrags, heute SVÖ-Kollektivvertrag, in 4 gleich großen Jahresschritten die Arbeitszeit jeweils um eine halbe Stunde von 40 Stunden auf insgesamt 38 verkürzt und dadurch sind null zusätzliche Jobs entstanden, weil die Arbeit einfach verdichtet worden ist bei den Leuten. Das Gleiche ist passiert bei der Einführung der gesetzlichen 35-Stunden-Woche in Frankreich. Es sind praktisch keine Arbeitsplätze entstanden. Also die Bosse haben mittlerweile einfach gelernt, Arbeit so zu verdichten, dass die Leute alle in weniger Zeit gleich viel hacken wie vorher. Deswegen ist ja der ganz wichtige Teil an unserer Forderung auch nicht nur der volle Lohnausgleich, der ja lange Tradition hat, sondern der volle Personalausgleich. Jede Stunde, die irgendwer, der über 35 Stunden arbeitet, reduziert, muss ersetzt werden. Ob es jetzt wem, der im Betrieb ist und mehr arbeiten will, angeboten wird oder am freien Arbeitsmarkt ausgeschrieben wird. Da hätten wir unsere Vorstellungen als Gewerkschaft dazu, aber das ist der wichtige Teil. Und wir sind als GPA DJB, da können wir jetzt, glaube ich, ein bisschen stolz sein drauf. Es hat zwar 10 Jahre Diskussion gedauert, aber auf unserem letzten Gewerkschaftstag, der bei uns Bundesforum heißt, 2015, sind wir die erste Gewerkschaft weltweit gewesen, die Forderung einer Arbeitszeitverkürzung mit dem vollen Personalausgleich verbunden hat. Die erste weltweit. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein.
Gut, und ihr streikt jetzt und ihr wendet jetzt an Streikmethoden, die üblichen, wie Banner und Schilder und Reden halten. Oder habt ihr auch aktionistische Sachen gemacht?
Es ist klar, dass wir wir sind einfach in vielen Bereichen nicht in der Öffentlichkeit wahrnehmbar, wenn wir nicht zu anderen Aktionsformen wie nur dem Streik im Betrieb greifen. Irgendwie. Es fällt, wenn die Föst streikt und das sind 10.000 Leute hinter am Werkstor, dann sieht das jeder, der vorbeifährt. Das spürt sich bei uns nicht ab. Weil wenn in jeder Volksschule, wo die schon erwähnte BIM GmbH zum Beispiel die Nachmittagsbetreuung macht, 10 bis 20 Leute in irgendeinem Klassenzimmer sitzen, dann kriegt das kein Mensch mit. Deswegen ist klar, dass wir unsere Streiks zumindest zum Teil immer in der Öffentlichkeit durchführen, auf jeden Fall in Wien. Also bei uns im Betrieb zum Beispiel ist es so, dass wir immer einen Teil die politische Diskussion, auch wie weiter, ist unsere Belegschaft bereit, beim nächsten Streik wieder mitzutun, das im Betrieb, wir haben Räume zum Glück nur, die groß genug sind, wo wir das machen können, im Betrieb diskutieren und uns dann mit gemeinsamen Betrieben, gemeinsam mit anderen Betrieben in der Öffentlichkeit treffen, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Mhm. Deswegen hat es zum Beispiel am letzten großen Streiktag, also am 12. in Wien, eine von weit über 10 Betrieben, Betriebsratskörperschaften, Belegschaften getragene öffentliche Streik-Betriebsversammlung vor dem Sozialministerium gegeben, wo interessanterweise auch der Herr Sozialminister dazugekommen ist, weil er gerade im Weg ins Ministerium war.
Und was hat er sich dazu geäußert?
Er hat sich nicht dazu geäußert, aber die Chance hätten wir ja mal nicht gegeben. Wir haben ihm ein paar Botschaften mitgegeben.
Okay, gut. Aber hast du schon einmal gestreikt?
Ja, wir haben tatsächlich schon einmal echt gestreikt. Das ist schon viele Jahre her.
Wir ist wer?
Ja, die Sozialversicherung. Ja, also nicht die Sozialwirtschaft, ja, sondern die Sozialversicherung. Ich wollte aber zurück auf die Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum. Du hast tatsächlich recht, das ist ja immer schwierig für uns. Unser auch im Büro sozusagen, aber auch in den Gesundheitszentren, die wir ja auch betreiben, oder im Hanusch-Krankenhaus, da einen Streik zu machen. Ja, und das, die Betriebsversammlung im öffentlichen Raum ist natürlich eine Maßnahme, die auch dann dementsprechend öffentlichkeitswirksam ist. Und selbst unsere sozusagen Chefs und Dienstgeber waren da sehr schwierig zu überzeugen, mit von der Partie zu sein. Nicht? Und das, deswegen also die Frage vorher noch der Sozialwirtschaft und wie die Dienstgeber sich da verhalten, weil bei uns hat es auch geheißen, wir können weder streiken noch eine Betriebsversammlung machen, weil sonst sind die Patienten unversorgt. Mhm.
Das ist, aber ihr habt trotzdem gestreikt.
Wir haben vor vielen Jahren trotzdem gestreikt. Das war zur Schwarz-Blau 1 Pensionsangriffs
2003.
Ja, 2003. Ja. Da haben wir tatsächlich einen ganzen Tag mehr oder weniger gestreikt, weil die Gesundheitszentren zum Beispiel ja um 14, 14.30 zusperren, je nach Ambulanz, oder damals zugesperrt haben. Und so gesehen von in der Früh bis 14.30 war also der Tag somit bestreikt. Ja. Mhm. Und das war ja ganz arg damals, da haben sie uns Patienten mit dem Rollstuhl sozusagen vor die Streikpost gelegt. Ja, die Oberschwestern sozusagen.
Mhm. War, und war der Streik erfolgreich? Nein.
Naja, zu dem Zeitpunkt ist ja dann die große Demonstration des ÖGBs gewesen am Höldenplatz, nicht die berühmten 200.000.
Hageldemo.
Hageldemo, ja. Sehr hervorragende Fotos gibt. Nein, ja. Die Hageldemo gewesen. Und wenn man das als Erfolg sozusagen werten kann, dass man da eine Einschränkung gefunden hat, der Regierungsvorhaben, dann ja. Insgesamt natürlich muss man sagen, nein, weil in Wirklichkeit ist ja dann auch das ein bisschen zurückgefahren worden, nicht diese Streikbewegung, die da in Gang gekommen ist.
Und man muss aber schon dazu sagen, dass das Schwarz-Blau sich in keiner Weise mit den Gewerkschaften sprechen wollte. Ne?
Ja, nicht. Die Frage ist, wenn ich so eine erfolgreiche Aktion habe und dann punktuell auch erfolgreiche Aktionen wie zum Beispiel rund um die damalige Wiener Gebietskrankenkasse, heute ÖGK Landesstelle Wien. Wenn ich da auch Industriebetriebe mit von der Partie habe, die sozusagen im öffentlichen Raum tatsächlich durchaus Aufmerksamkeit erregen, weil sie eben sozusagen auch verkehrsbehindert sind und viele andere Betriebe auch dabei waren. Und ich glaube, es waren ja dann auch die ÖBB kurz dabei. Das heißt, die Frage ist schon, ob ich da mehr ausüben kann, indem ich das nicht einfach beende, wenn ein Angebot kommt, sondern auch weiterhin Druck mache. Und das ist halt nicht passiert. Ne?
Hast du schon mal gestreikt?
Nein, eigentlich so noch nicht. Also ich meine, außer auf den Universitäten waren ja Demonstrationen, da wirklich Streik, aber das, bis dato mussten wir noch nicht.
Ich habe immer noch alles gekriegt.
Naja, das auch nicht, aber es ist so, die Notwendigkeit war noch nicht gegeben.
Okay.
Dass man das. Und was ich noch ergänzen wollte, also die Frage, entschuldigen, dass ich die vielleicht unterbrochen habe, weil jetzt die Frage ist ja immer auch, ob es beim Streik oder beim Arbeitskampf, also Entschuldigung, ob es beim Streik darum geht, ob ich den, in Bezug auf die Arbeitsbedingungen was mache, ob die Löhne was mache, oder ob ich politisch versuche was zu erreichen. Und da sozusagen ist beim Axel natürlich das, bei der SWÖ-Geschichte ist vorrangig der Arbeitskampf, der klassische, der sich beschäftigt mit Arbeitsbedingungen, 35-Stunden-Wochen oder mit mehr Löhnen und höheren Löhnen und Gehältern. Oder ob ich so wie in der Geschichte mit der Pensionsreform da tatsächlich die Lebensbedingungen in breiter Form für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aktionell irgendwas machen tun.
Das ist jetzt sicher das Problem, dass es in Österreich überhaupt keine Tradition mehr von politischen Streiks gibt. Und das hat man ja 2003 total stark gemerkt, dass nach einem relativ guten Streik mit über 1 Million Beteiligten, der in jedem anderen Land schon Generalstreik heißen würde, aber bei uns traut man sich das Wort nicht in den Mund zu nehmen. Es war kein Generalstreik nach meiner Definition, aber ein sehr großer, weit größer wie die aktuellen Streiks in Frankreich zum Beispiel. Und an dem Aktionstag mit den Hunderttausenden am Heldenplatz, dass da nichts mehr kommen ist. Ja, also einfach diese Illusion, diese sozialpartnerschaftliche Illusion, wenn wir einmal auf den Tisch haben, naja, dann werden sie schon zurückkommen an den Verhandlungstisch. Das hat nicht funktioniert, sondern da hätten wir halt nachlegen müssen. Passiert ist genau das Gegenteil. Passiert ist genau das Gegenteil, nämlich dass Sozialminister aus unseren eigenen Reihen, einer davon sogar ein ehemaliger ÖGB-Präsident, ein Jahrzehnt später, wie dann die Auswirkungen der schwarz-blauen Pensionsgegenreform 2003 tatsächlich für die Leute sichtbar geworden sind, wie dann die Pensionskonto-Erstbescheide gekommen sind und die Leute gesehen haben, wie niedrig ihre Pensionen waren, sind, weil ja der Verfassungsgerichtshof damals geurteilt hat, es gibt 10 Jahre den Vertrauensschutz, also für Leute, die bis 2014 in Pension gehen, noch nach altem Pensionsrecht oder 2013, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Und unsere Sozialminister haben das dann schön geredet irgendwie und haben gesagt, na, ihr seht ja, die Pensionsreform wirkt. Und ich denke mir, Entschuldige, als Sozialdemokrat hätte ich sagen müssen, ja, sie wirkt, aber im Sinne des Kapitals und überhaupt nicht so, wie wir das wollen. Und eigentlich war das doch eines der ersten Dinge gewesen, die man tun hätte müssen, in meinen Augen, wenn man als SPÖ in die Regierung geht, dass man eine Rücknahme dieser völlig asozialen Pensionsreform hätte fordern müssen. Ich habe nicht mitgekriegt, dass wir das auch nur einmal da haben irgendwie. Aber das sind genau die Punkte, wo wahrscheinlich 10 und hunderttausende Menschen wieder sehen könnten, hey, die Sozialdemokratie steht auf unserer Seite. Haben wir nicht da. Das Gegenteil, wir haben die Maßnahmen von Schwarz-Blau schön gekriegt. Das ist doch, ich sage jetzt nicht, was ich mir denke.
Ja, aber das ist ja die Grundausrichtung unserer Ideenwelt, die das Problem macht. Nicht? Weil, wenn du so Frankreich angesprochen hast, du hast das Wort jetzt von der Anzahl und vom Generalstreik angesprochen, aber die Franzosen zum Beispiel streiken ja tatsächlich sozusagen für das ganze System. Nicht? Also sozusagen den politischen Streik, wenn du so willst. Ja. Und das haben wir, weiß nicht, wann das letzte Mal gemacht. Ich glaube in der Zwischenkriegszeit, wenn es da überhaupt so eine Streikbewegung gegeben hat.
Mit der Ausnahme von 2003.
Aber alles sozusagen nachher in der Sozialpartnerschaft hat sich meines Wissens nach zum großen Teil tatsächlich nur direkt mit arbeitsrechtlichen Fragen beschäftigt. Also anlässlich von Lohn- und Gehaltskonflikten. Und deswegen haben wir sozusagen auch das Problem, dass wir da sozusagen diese Glaubwürdigkeit ein bisschen verloren haben, obwohl das unsere große Angst ist, also als Bewegung, unsere große Angst ist, dass wir politische Streiks machen oder politische Kämpfe führen als Gewerkschaftsbewegung.
Es ist ja das Erstaunliche momentan, dass mit Ausnahme der sozialistischen Jugend, die gerade am Verbandstag am Wochenende eine wunderbare Solidaritätsaktion gemacht hat mit unserer 35-Stunden-Forderung, hört man nichts aus den Reihen der Sozialdemokratie in irgendeiner Form von Solidarisierung. Und da denke ich mir, hey, was ist da verloren gegangen? Ich weiß schon, dass es seit vielen Jahrzehnten gibt es dieses dümmliche, die Partei hat sich nicht in die Sozialpartnergeschichten und in die Gewerkschaft einzumischen und nicht umgekehrt. Aber tatsächlich ist ja genau dieses Hand in Hand von Partei und Gewerkschaft ist ja das, was die Sozialdemokratie groß gemacht hat. Wenn ich mir anschaue, was Adelheid Popp, eine Gewerkschafterin, die eine der ersten Parlamentarierinnen für die Sozialdemokratie war in der ersten Republik, die hat das ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und eigentlich würde ich mir von einer echten Sozialdemokratie wünschen, dass von der Parteispitzen bis zur kleinsten Sektion in Hintertupfing alle Teile dieser Partei sagen, selbstverständlich solidarisieren wir uns mit dieser Forderung. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann werden wir die öffentlichen Kampfmaßnahmen, die Demos, Kundgebungen, wo auch immer was öffentlich passiert, auch unterstützen und mit möglichst viel Leuten dorthin gehen. Das darf ich immer wünschen. Das war also eine Sozialdemokratie, die für die Menschen wieder spürbar und greifbar wird.
Sollen wir wieder zurückgehen zu den Arbeitskämpfen?
Ja, ich glaube, ganz kurz noch, ich glaube, dass das nicht trennbar ist, ja, weil politische Parteien, und das ist ja ein Stück weit auch ihre Funktion, ja, politische Parteien tragen dazu bei, wie die in der jeweils aktuellen Situation vorherrschende Ideologie in einer Gesellschaft ausschaut. Und dass es in Österreich keine politischen Streiks gibt, hat natürlich auch mit der programmatischen Ausrichtung der Sozialdemokratie nach 1945 ganz massiv zu tun. Eigentlich eine Mehrheit der Mitglieder, die aus den revolutionären Sozialisten gekommen ist, und durchgesetzt hat sie die rechte Partei um einen Rennen.
Aber so politisch, ich versuche darüber nachzudenken, es hat sicher politische Streiks gegeben. Aber mir fallen jetzt kurz ein, so Hungerstreiks, dann den Wahlrechtsdemo 1905 fällt mir ein. Dann hat es natürlich 1933, dann nach der Geschäftsordnungskrise, hat es Demonstrationen gegeben.
Juli 27.
Juli 27, genau.
Natürlich, aber nach 45 hat der Franz gesagt.
Genau. Ja, aber nach 45. Oktober, Putsch.
Der Oktober.
Streiken, Gottes
Willen. Streiken,
genau, das war schon ein politischer.
Ja, Fall. Aber ich glaube, der Oktober 1950 und der Mai, Juni 2003, das waren tatsächlich die einzigen politischen Streiks, an die ich mich, also persönlich kann ich mich an Oktober 50 nicht mehr erinnern, aber aus meinem historischen Wissen erinnern kann in der Zweiten Republik. Ja. Und das sind halt doch schon wieder 75 Jahre und da sind halt zwei politische Streiks schon ein bisschen wenig.
Meine andere sagen natürlich, dass wenn wir keine politischen Streiks haben, ist das gut für die Wirtschaft, weil dann heißt das, es ist ein stabiles System.
Ja, aber
für das, wen?
Genau. Das ist ja der absolut entscheidende Punkt. Was hat der Herr Mara in Wirklichkeit gestern in der Pressestunde tatsächlich gesagt? Abgesehen von diesem dümmlichen Saga mit der Arbeitsplatzvernichtungsmaschinerie und die weißen Leintücher.
Was die weiße Leintücher?
Ja, die muss man dann tragen irgendwie, wenn wir Geister werden in Österreich. Ich weiß das genaue Zitat jetzt auch nicht mehr, es ist vorgekommen. Ja, vielleicht sollte man eine Aktion in weißen Leintüchern machen.
Nein,
aber das, was der Herr Mara tatsächlich gesagt hat, wenn man genau in den Hintergrund hört, ist Abwanderung, Standort, ihr Standort, der Wirtschaftsstandort des Kapitals. Und was er uns in Wirklichkeit mitteilen wollte, weil der Sozialbereich, ein Kindergarten, ein Krankenhaus, ein Pflegeheim, das kann nicht absiedeln aus Österreich. Nein. Und von die um die 4 Millionen Menschen, die lohnabhängig arbeiten in Österreich, arbeiten mittlerweile, wenn man die öffentliche Verwaltung dazu rechnet und den ganzen Bildungsbereich, Daumen mal Pi, fast die Hälfte im Non-Profit-Bereich. Das heißt, es arbeitet nur mehr die Hälfte der Menschen in Österreich im Profit-Bereich. Was auch kein Wunder ist, weil das ist ein Teil der Entwicklung der Wirtschaft in unseren Gesellschaften, dass Dienstleistung mehr bedeuten und also von der Anzahl der Beschäftigten wichtiger wird wie die Produktion. Und das ist genau die Botschaft, die der Herr Mara in Wirklichkeit ausspielen wird. Liebe Leute, wir als Wirtschaft scheißen uns an davor, dass nächstes Jahr, wenn es ihr Wahnsinnigen im Sozialbereich es schafft, die 35 Stunden durchzusetzen, dass wir nächstes Jahr bei 100 oder mehr Kollektivvertragsverhandlungen die gleiche Forderung
bei auf den Tisch stellen.
Egal wie viele.
Ja, aber sowieso.
Ja, es werden ja nicht alle jedes Jahr verhandelt, und das ist egal. Das ist tatsächlich die Angst des Kapitals. Und ich freue mich da super drüber irgendwie. Ja. Natürlich argumentieren wir mit Fakten aus unserer Branche, aber als Mensch, ich habe das heute auf der Demo vor der Caritas gesagt, der Teil unserer Genetik in der Gewerkschaftsbewegung ist Solidarität. Und als Mensch, der zutiefst irgendwie von der Bedeutung der Solidarität überzeugt ist, da hat immer drei Haxen ausgefallen, obwohl ich nur zwei habe, wenn nächstes Jahr auf diesen 100 oder mehr oder 800 oder egal, wenn bei allen Kollektivvertragsverhandlungen, nachdem es wir durchgesetzt haben, die Forderung auf den Tisch kommt und wir schaffen, eine Arbeitszeitverkürzungs-Tsunami in Gang zu setzen.
Ja, es war ja schon immer so, ne? Das war immer so, also in der Geschichte von Arbeitszeitverkürzungen kannst du immer schauen, okay, die erste kam so Ende des 19. Jahrhunderts und das ist deswegen gekommen, weil einfach die Menschen schon so ausgemergelt waren von diesen überlangen 18-Stunden-Tagen, dass niemand nur Leid gegeben hat fürs Heer. Ja? Die waren einfach schon so schlecht beieinander alle, dass sie es nicht mehr gegangen sind. Dann haben sie 11-Stunden-Tage eingeführt. Dann haben sie gestreikt, also da waren gigantische Streiks, vor allem im Textilbereich und so. Und dann haben sie einen 10-Stunden-Tag einige schon gehabt. Und dann ist genau, wie du jetzt gesagt, die Arbeitszeitverkürzungs-Tsunami ist dann losgegangen. Und da ist es dann immer weniger geworden. Ja? Aber nur in der Industrie, im Gewerbe nicht. Ja?
Und bei den Beamten, die haben ja schon vor dem Ersten Weltkrieg die 40-Stunden-Woche gehabt.
Die Beamten, da kenne ich mich nichts aus. Ich kenne mich nur bei Arbeiter und Arbeiter.
Überall in die großen Fabriken haben sie es gehabt. Das ist ja die 8-Stunden.
Aber nicht
vor 1918. Nein. Und dann während des Ersten Weltkriegs ist dann alles, was irgendwie in diesen Kollektivverträgen drinnen gestanden ist, wegen dem Kriegsleistungsgesetz, alles wieder verschwunden.
Kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz.
Nein, das war das, worauf der Dollfuss dann gearbeitet hat. Nein, es gab das Kriegsleistungsgesetz, das hat Betriebe unter militärische Führung gestellt. Und die haben dann, das war halt dann aus, und dann haben wir ja den 8-Stunden-Tag gekriegt, 1919. Mhm. Und da war allerdings schon, also wenn man dann ganz ehrlich ist, der war schon nur für Industriebetriebe, nicht? Und so.
Und erst 6 Tage in der Woche.
Und erst nachher ist es gekommen, dass die, also dass es auch fürs Gewerbe gegolten hat und so. Und das war halt eines von diesen echt wirklich guten Gesetzen. Da ist ja auch dann das Arbeiterurlaubsgesetz und was weiß nie, was noch alles gekommen, Kollektivvertragsbetriebsgesetz, alles ist gekommen. Das Problem in der Ersten Republik war aber immer die Durchsetzung von diesen Sachen. Ja? Wirtschaft war schlecht, Inflation war unpackbar hoch und Arbeitsplätze sind immer mehr verschwunden. Und natürlich, wenn ich Mutter bin von 2 Kindern und mein Mann ist arbeitslos, da sage ich nichts, wenn ich dann plötzlich statt 8 10 Stunden arbeiten muss und die 2 Stunden Überstunden nicht kriege. Und so ist das unterlaufen worden. Und dann während des Zweiten Weltkrieges kamen ja dann die Nationalsozialisten und die haben dann einfach die 60-Stunden-Woche wieder eingeführt. Ne? Und dann nach 1945, eigentlich bis 1969, bis zur Verabschiedung des ersten Arbeitszeitgesetzes, war das vollkommen unklar, was jetzt gilt. Ja, gilt jetzt das aus der Ersten Republik, das 8-Stunden-Tagsgesetz mit 48 Stunden, oder gilt das Nazi-Gesetz? Und du kannst dir vorstellen, welche Diskussionen und wer auf welcher Seite gestanden ist. Aber die Frauen in der Schuhindustrie haben in Österreich gestreikt und sie haben tatsächlich die 44-Stunden-Wochen dann gestreikt, statt 48. Und dann gab es halt 1959 den ersten Generalkollektivvertrag, wo es von 48 auf 45, und dann ist das Gesetz gekommen. Und dann 1975 haben wir dann 40 Stunden gehabt und seitdem gibt es nur mal in Kollektivverträgen Arbeitszeitverkürzungen.
Und man darf nicht vergessen, dass 1975 mit der Volleinführung der 40-Stunden-Woche natürlich die österreichische Wirtschaft vollkommen zusammengebrochen.
Absolut. Also
alle Betriebe sind pleite gegangen. Genau.
Jeder dieser Kassen
ist Das ist nämlich das, was momentan auch alle jammern. Und wenn das stimmen darf, was ja bei jeder Kollektivvertragsverhandlung fragen, und frage ich mich, warum es nur einen einzigen Betrieb in Österreich gibt, der noch nicht in der Insolvenz ist.
Ja, und 1976 ist es dann den letzten an den Hals gegangen, weil da kam dann nämlich die 5. und 6. Urlaubswoche und da war aus dann.
Per Gesetz, die dann Mitte der 80er Jahre umgesetzt worden ist,
genau, die 6. Also, und da sind durchaus schon auch Streikbewegungen dabei gewesen. Die das immer wieder ein bisschen aufgeschoben haben und den Verhandlungen gestockt haben oder sonst irgendwas in einzelnen Branchen, hat es da schon immer wieder so Streikanschübe gegeben. Was es aber nie mehr gegeben hat, was in der Ersten Republik und während der Monarchie gegeben hat, waren diese Solidaritätsstreiks. Also da, wenn zum Beispiel die Textilarbeiterinnen in Wiener Neustadt gestreikt haben, dann sind auch die Metallarbeiter dazugekommen oder eben von anderen Branchen. Und die gibt es nicht mehr. Mhm. Ja? Also wenn jetzt ihr sagt, in der Sozialwirtschaft so, wir streiken, dann könnte es durchaus sein, dass halt dann die, keine Ahnung, die Lehrer und Lehrerinnen sagen, ja, wir streiken mit euch. Genau, aus reiner Solidarität.
Das wird aber dann gleich politischer Streik. So gewertet wahrscheinlich.
Naja, aber da hat man gelernt, erinnern wir uns, es hat rund um die Zerschlagung der ÖBB 2002 durch Schwarz-Blau 1 hat es den einzigen politischen Streik, an den ich mich erinnern kann, in den letzten vielen Jahrzehnten gegeben. Es haben nämlich sogar zwei in Wirklichkeit.
Da waren die Wienerinnen auch dabei, nicht?
Es haben die Kolleginnen und Kollegen vom Postbus haben in Solidarität gestreikt.
Genau. Ja, aber die sind ja selber ausgelagert worden.
Das stimmt, aber sie haben gegen die Zerschlagung der ÖGB auch gestreikt, auch wie ihre eigene Ausgliederung schon über den Tisch war. Und es hat in dem Jahr, da hat es ja auch die großen Kollektivvertragskonflikte rund um die Fluggesellschaften gegeben. Und die Kolleginnen und Kollegen bei der AUA haben damals dafür gestreikt, dass die Tyrolean, das fliegende Personal bei der Tyrolean, eine bessere Bezahlung kriegt und dass ihre eigene Bezahlung schlechter wird. Ja, also das ist eine echt hohe Form von Solidarität, weil die haben gesagt, gleichen wir es im Konzern aus, die Tyrolean hat ja damals schon zum Auer-Konzern gehört, senken wir unsere ein bisschen dafür, dass die einen Hechern kriegt. Irgendwie, ja. Also es gibt schon noch so kleine Formen von politischen Streiks in Österreich, ich meine, auch schon wieder fast 20 Jahre her, ist mir bewusst, aber nichtsdestotrotz, ganz aus ist es nicht. Natürlich, da die mir es nicht gefreut, wenn andere Branchen einsteigen. Was wir jetzt einmal probieren, ist, dass man einfach, nachdem es jetzt doch um 4 Kollektivverträge aktuell geht, die gleichzeitig die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich fordern, ist, dass wir probieren, die Kampfmaßnahmen zeitlich aufeinander abzustimmen. Im Babel-Kollektivvertrag, Caritas-Kollektivvertrag, Diakonie-Kollektivvertrag, Sozialwirtschafts-Kollektivvertrag. Es ist ja, liegt ohne dies ja nahe zusammen, weil die Verhandlungen alle parallel laufen. Die Babe hat letzte Woche angefangen zum Verhandeln. Aber jetzt geht es halt auch darum, dass wir mehr Macht auf die Straße bringen, indem wir Kampfmaßnahmen zeitlich besser aufeinander abstimmen. Das war natürlich großartig.
Aber ich habe gestern gelesen, in Island gab es einen Frauenstreik und die haben einfach den ganzen Tag nichts getan. Ja, einfach nichts da. Und dann sind sie, das heißt, die Männer haben sich um alles kümmern müssen. Erstens einmal waren alle Würsteln ausverkauft in den Supermärkten, weil das haben sie kochen können. Aber sie haben auch einmal gelernt, was es heißt, dass man am Freitag nicht lange im Büro bleiben kann, weil irgendwas muss mit den Kindern passieren. Und das war sozusagen in Island der Startschuss dazu, dass ganz viele Sachen sich geändert haben, eben für die Frauen zum Positiven verändert haben. Und in Island ist ja eines der wenigen Länder, wo Lohndiskriminierung strafbar ist. Also richtig so drakonische Strafen hat. Und sie haben die größte Geschlechterparität im Parlament ohne Quotenregelung. Ja? Also manche Dinge dauern halt einfach sehr, sehr lang.
Das Sozial-
und was ich schon spannend finde, die Frage ist ja nur, die Ausbeutung des Arbeitnehmers an sich macht das ja noch nicht zunichte. Ne?
Nein.
Eben. Ne? Nein. Da habe ich ja noch mal gleiche Bedingungen für alle, aber gleich
streichen. Ja, gleich ausgebeutet. Also, ja. Aber naja, natürlich, ich denke mal, es ist schon klar, dass, wenn wir genau hinschauen, dann sind es gerade die Kollektivverträge in den sogenannten Frauenbranchen, wie auch in unserem Sozial- und Gesundheitsbereich, die einen wesentlichen Beitrag zur sehr stark ungleichen Bezahlung zwischen den Geschlechtern führen, also zum sogenannten Gender Pay Gap, aber auch zum Gender Pension Gap irgendwie, also zum Unterschied der Pensionshöhe zwischen den Geschlechtern. Da kann man auf kollektivvertraglicher Ebene sehr wohl, ich würde mal vermuten, wenn man einen Handelskollektivvertrag und unsere Kollektivverträge im Sozialbereich, die im Durchschnitt 20% unter dem Durchschnitt der Kollektivverträge liegen, und 20% ist ungefähr auch, wenn man es brutto rechnet, irgendwie das Einkommensdifferenzial zwischen den Geschlechtern. Mit 10 bis 15 Kollektivverträgen, die man um 20% die Gehälter erhöht, würde die Frauengehaltsschere in Österreich wahrscheinlich auf unter 5% zusammengehen. Irgendwie. Und das ist schon ein entscheidender Punkt, weil du das vorher gesagt hast mit Frauen. Ich glaube, Als Sozial- und Gesundheitsbereich müssen wir uns unserer Macht erst bewusst werden, weil ganz viele Menschen, die wir betreuen können, durchaus über längere Zeiträume ohne unsere Betreuung und ohne unsere Arbeit mit ihnen. Ich denke jetzt an Kindergärten, an Nachmittagsbetreuung. Manche behinderte Menschen sind ja auch nur in Tageszentren, können sehr wohl sonst da zu Hause betreut werden. Alle denken ja immer gleich an die Notstation, aber das ist ja nicht der Großteil unserer Arbeit. Ja? Und selbstverständlich könnten wir dann den Angehörigen dieser Menschen sagen, okay, ihr müsst halt diese Menschen heute selber betreuen. Das wäre die Folge, diese Menschen konnten nicht in die Arbeit gehen, könnten aber trotzdem, zum Beispiel auf Basis von Angestelltengesetz § 8.3, du darfst der Arbeit fernbleiben, es muss aber trotzdem Arbeitszeit geschrieben werden. Oder wenn der Grund nicht in deiner Person liegt, was eindeutig ein Streik ist, genauso wie eine Naturkatastrophe, das zählt ungefähr gleich im Angestelltengesetz, konnten die Leute trotzdem volle Arbeitszeit schreiben. Das heißt, wir reden da wahrscheinlich von weit über 1 Million Menschen, die daheim bleiben müssten, um ihre Angehörigen, Kinder, wen auch immer zu betreuen, wenn wir die Branche komplett lahmlegen würden. Und diese Macht auszuspielen, das ist eine Macht, die hat eigentlich keine andere Branche. Weil wenn die mit Dollar streiken, dann rinnt halt kein Eisen aus dem Hochofen raus, aber...
Ja, davon, so 66 Stunden, weil dann müssen sie auch vom Hochofen
umstehen. Ja, das stimmt. Aber im ersten Moment führt es nicht dazu, dass andere Menschen auch nicht arbeiten können.
Das ist eine Zulieferer,
die Weglieferer...
Warte mal, aber das sind...
Aber unmittelbar.
Nicht arbeiten, nicht unmittelbar... Und gleichzeitig die Arbeitszeit schreiben könnten. Ja. Da gibt es zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, das ich persönlich ja großartig finde. Ich glaube, es war 2008, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da hat es eine sehr konservative Regierung in Finnland gegeben, die dem Pflegepersonal das Gehalt kürzen wollte. Das Pflegepersonal in ganz Finnland hat am gleichen Tag gekündigt. Was glaubt ihr, wie schnell dieser Wunsch dieser erzkonservativen Regierung vom Tisch war? Gerade in einer Branche, wo eh schon alle jammern, dass sie kein Personal finden, was übrigens eine riesengroße Lüge ist, weil es das Personal gibt. Aber es ist egal.
Ja, aber die halten die Arbeitsbedingungen der Maus, oder?
Das sind die 40.000 Personen, die im Pflegebüro, im Gesundheitsberuferegister als ausgebildete Pflegekräfte drinnen stehen und derzeit nicht in ihrem Beruf tätig sind. Ja, die halten die Arbeitsbedingungen nicht mehr aus, könnten sie aber vielleicht aushalten, wenn die Arbeitszeiten kürzer wären. Und die andere Seite ist, wir haben genauso auf der anderen Seite zehntausende Kolleginnen, die so wenig Stunden haben, dass sie davon nicht leben können. Und die liebend gerne 10 Stunden zusätzlich arbeiten würden. Wir haben vor 3 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Umfrage gemacht, die beiden Gewerkschaften, GPA, DJB und WIDA, wo man die Kolleginnen befragt haben, wie viele Stunden da jetzt ja gerne in Wirklichkeit arbeiten. Und das höchst interessante Ergebnis war, dass von der Tendenz her haben sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigte gesagt, 30 Stunden. Mhm. Und es gibt viele Heimhilfen, viele Leute in der mobilen Pflege, die haben 18, 19, 20 Stunden, davon kannst du wirklich nicht leben irgendwie, weil da kommst du dann teilweise auf unter 1.000er brutto irgendwie. Das ist vollkommen unmöglich. Und das sind Leute, wo wir wissen, die würden gerne einige Stunden aufstocken irgendwie. Nur es ist halt schwieriger dann zum Planen für die Chefetäten und das wollen sie nicht irgendwie. Aber es ist einfach eine verdammte Lüge zu behaupten, es gibt das Personal nicht, wenn man es im eigenen Betrieb hat. Man müsste halt einmal aus seinem saunawarmen Vorstandszimmer rausgehen und die Kolleginnen im eigenen Betrieb fragen, hey, müsst nicht ein paar Stunden mehr arbeiten irgendwie, weil da ist ein Großteil von dem Personal, das sie angeblich nicht finden, das haben sie schon im eigenen Betrieb, sie müssten denen nur Verträge mit mehr Stunden geben.
Naja, die Auftraggeber sollten natürlich auch ein bisschen sozusagen darüber nachdenken, nicht? Das heißt, es ist ja die öffentliche Hand, nicht? Wobei die natürlich unter Druck sind dann wieder von so Leuten wie Mara, nicht? Die dann sagen,
immer die, Frage,
die öffentliche Hand muss mit dem Geld haushalten.
Wer ist von wem unter Druck? Ne? Ja, genau. Vielleicht ist ja auch der Mara unter Druck von den Soziallandesräten. Ich glaube, dass das durchaus so.
Naja, ich stelle schon in Frage, ob der Mara von denen in Druck ist.
Aber du hast ja Kinder.
Ich bin Kinder, richtig, ja.
Und du bist jetzt betroffen direkt als Angehöriger am Freitag, am Donnerstag von der Demonstration.
Betroffen würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Weil du musst jetzt dein Kind oder? Also ich würde es nicht als betroffen bezeichnen, sondern eher ich freue mich. Also ja. Freue mich. Also ich bin
jetzt natürlich... Jetzt mit der Tochter zur Demo.
Nein, das wird meine Frau übernehmen. Weil ich muss auf meinen kleinen Buben aufpassen, denn also, die Kindergarten, die streiken nicht.
Ja. Okay, gut.
Nein, aber ich finde, das ist ein Punkt zum Beispiel, das war mir gar nicht mal bewusst sozusagen, wie groß dieser Sozialwirtschaftsbereich eigentlich ist. Dass also die Kindergartenbetreuungen oder die Nachmittagsbetreuungen ja auch davon betroffen sind, war mir eigentlich nicht so klar, muss ich ehrlich sagen. Also man hört immer, ja, Sozialwirtschaft, ja, Pfleger,
das sind
das sind diejenigen, die heute halt im Krankenhaus die Alten, die Gebrechlichen und die Pflegebedürftigen pflegen oder in der Notaufnahme. Aber dass das alles einmal dumm ist, wie Kindergarten, die Grundeinrichtungen von Schulen und so weiter auch dabei ist.
Also Krankenhäuser sind ja prinzipiell fast gar keine in unserem Bereich.
Okay.
Ja. Es ist nur dort, also, wo einfach wirklich nur mehr Pflege passiert, nicht? Mhm.
Pflegeheime.
Medizinische Pflegeheime, Behandlung.
Ja. Okay, genau. Das habe ich jetzt in einer
es kann eine mobile Pflege sein, es muss nicht notwendigerweise ein Heim sein. Und die Kindergärten sind nur zum Teil bei uns im Kollektivvertrag, weil da haben ganz viele Firmen sind kurz vor Inkrafttreten des Kollektivvertrages damals aus der BAX, wie die SÖÖ früher geheißen hat, ausgetreten. Weil sie gemeint haben, der Kollektivvertrag ist nicht finanzierbar. Unter Druck der öffentlichen Hand, auch die Kinderfreunde in Wien oder praktisch alle großen Träger in Wien. Ja. Das ist eines der riesengroßen Probleme, das wir haben, also wirklich im Kindergarten im engen Sinn. Also wir reden jetzt von der pädagogischen Betreuung von 1 bis 5-Jährigen, 1 bis 6-Jährigen. Ja. Ist die Landschaft der Breite der Arbeitsbedingungen noch breiter wie im Sozialbereich insgesamt? Wie wir es letztes Jahr erzählt haben, hat es in Österreich 62 verschiedene Gehaltsschemata für Elementarpädagoginnen gegeben. Ja? Und Elementarpädagogen. Das ist völlig verrückt. In einem Land mit nicht ganz 9 Millionen Einwohnern, mit 9 Bundesländern, gibt es 62 verschiedene Gehaltsschemata für die gleiche Berufsgruppe.
Auf was ist das Oberbruch?
Es gibt auf der Manche, es ist an einem ganzen Berg von Kollektivverträgen, Caritas, Diakonie, bei uns gibt es eigene Regelungen, dann gibt es Länderregelungen, dann gibt es einen Mindestlohntarif, dann gibt es Spezialregelungen für verschiedene Träger. Es ist zum Beispiel die St. Nikolaus Stiftung irgendwie, also das ist der Träger, der eigentlich an der Caritas dranhängt. Aber die haben zum Beispiel, sind die auch nicht, die haben wieder einen Spezialvertrag zum Caritas Kollektivvertrag dazu für die Bezahlung im Kindergarten und so, ja. Die Kinderfreunde in Wien hängen indirekt noch immer an der Gemeinde dran, ja, aber mit ganz anderen Dimensionen, wo zum Beispiel diese massive Aufstockung der Gehälter im Kindergartenbereich, die es bei der Gemeinde Wien rund um 2010 gegeben hat, ist im privaten Bereich nicht nachvollzogen worden. Ja. Obwohl sie sehr wohl teilweise Gelder gekriegt haben. Ich weiß nicht irgendwie, was die Geschäftsführer damit gemacht haben, weil bei den Leuten ankommen ist das gerade nicht. Mhm. Vielleicht haben sie das großer ausgemacht, die neuen Kindergärten. Ich weiß es nicht.
Genau, alles investiert, alles
investiert. Alles investiert, Arbeitsplätze damit geschaffen, massenhaft, für Maler und Anstreicher.
Wie schaut das aus mit Betriebskindergärten? Wissen wir darüber völlig, dass es da gibt in Österreich?
Ich nicht.
Okay, aber
ich nicht, aber wir haben einen.
Ja, ihr habt einen. Und wird der genutzt?
Der wird massiv genutzt, natürlich. Der ist aber insofern ausgelagert, als er durch die Kinderfreunde geführt wird. Und das bringt uns aber jetzt in die Lage, in der jetzigen Situation vielleicht tatsächlich auch mit eigenen Mitarbeitern, die noch immer beschäftigt sind in den Kindergärten, eine Solidaritätsaktion zu starten für die
Jubel!
35-Stunden-Woche.
Genau. Okay. Wie schaut das bei dir mit deinem Sohn im Kindergarten aus?
Das ist mal so, der ist in einem anderen Kindergarten, der offensichtlich nicht von dieser Kindergartenbetreuung betroffen ist. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass die Streikmaßnahmen geplant werden.
Aber ist das ein städtischer Kindergarten?
Nein, es ist ein Kinderfreunde-Kindergarten. Also ich weiß nicht genau, wie die jetzt zusammenhängen. Also da,
nein, die Kinderfreunde sind in Kahn der Kollektivverträge, die derzeit verhandelt werden.
Also das, da wirkt sich halt nicht aus. Ne?
Also die Kinder, ich muss präzise sein, es gibt ja zwei Betriebe der Kinderfreunde in Wien. Ja? Es gibt die Kinderfreunde aktiv. Das sind die quasi sowas machen wie die roten Pfadfinder, also die Freizeitaktivitäten, Sommercamps etc. pp. Machen, die auch Faschingsfeste machen mit Kindern, die auch mit Kindern politisch arbeiten, Kinderrepublik in Kooperation mit den roten Falken zusammen und so weiter. Die sind Teil unseres Kollektivvertrages und die Kinderfreunde Pädagoginnen, dort wo die Kinder Gärten drinnen sind nicht Teil unseres Kollektivvertrages, wobei natürlich die Kinderfreunde Pädagoginnen von der Anzahl der Beschäftigten ein Vielfaches größer sind wie die Kinderfreunde aktiv.
Das heißt, als Kindergarten, als Elementarpädagogin, wie das ja jetzt so schön heißt, kann es sein, dass ich einfach bei der Gemeinde Wien mehr verdiene als beim Montessori-Kindergarten, der daneben ist.
Also kann nicht nur sein, sondern ich würde sagen, es ist in 99, irgendwas Prozent der Fälle ist es so.
Und dann gibt es ja Gehaltsgefälle auch noch zwischen, weiß ich nicht, Burgenland und Vorarlberg, oder?
Dazu bin ich zu wenig Spezialist für diesen Bereich. Es gibt mit Sicherheit noch einmal ein massives Gehaltsgefälle zwischen den großen Trägern. Es gibt 4 große Träger in Wien zum Beispiel. Also das ist die, wen haben wir da alles? Das ist irgendwie Kiwi, die St. Nikolaus Stiftung, die Kinderfreunde, und der vierte müsste sein, die Kids Company, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zwischen den 4 und kleineren Trägern gibt es nochmal ein massives Gehaltsgefälle. Und dann gibt es nochmal ein massives Gehaltsgefälle zwischen Kindergärten und Kindergruppen. Naja, Kindergruppen kannst du betreiben mit deutlich weniger pädagogischem Fachpersonal und mit deutlich mehr Kindergartenhelferinnen, die ja viel kürzere Ausbildung haben und dementsprechend deutlich weniger Zeit kriegen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Kindergarten und einer Kindergruppe für mein Kind? Weil die einen
das hängt immer vom konkreten Beispiel ab, aber tendenziell ist, wie die aus der Praxis sagen, die ich kenne, eine Kindergruppe ist mehr oder weniger Beaufsichtigung, wo pädagogisch relativ wenig passiert in der Praxis. Natürlich sollte viel passieren, da gibt es ja Vorschriften für die Förderungen dazu. Aber der Punkt ist, dass halt, eigentlich wollte Wien nie Kindergruppen haben. Dann ist man aber draufgekommen, weil man ja gewusst hat, dass die Erfahrungen in anderen Bundesländern pädagogische Qualität viel niedriger. Dann ist man aber draufgekommen, hoppala, Lissabon-Ziele. Wir müssen ja garantieren, dass ein bestimmter Prozentsatz von Kindern zwischen 1 und 3 und 3 und 6 in Betreuung ist. Und diese Ziele werden wir nie und nimmer erreichen, wenn wir nicht entweder, ich weiß nicht, wie viele Milliarden einstecken, um Kindergärten aufzubauen, oder Kindergruppen zulassen. Und dann hat man eben die qualitativ minderen. Es gibt nicht für jede einzelne Kindergruppe, es gibt da sicher welche, wo sehr gute Arbeit gemacht wird. Ja. Aber von der Tendenz her irgendwie auch dort Geld reingesteckt, was ich sozialpolitisch noch immer für einen Fehler halte. Und das sind halt sehr oft auch Kindergruppen, wo halt dann die politischen Diskussionen anfangen. Das sind die, wo nicht Deutsch geredet wird mit den Kindern und tralala, was man in allen Medien irgendwie liest. Weil für Kindergruppen natürlich die Vorschriften, dass du eine eröffnen und führen kannst, deutlich niedriger angesetzt sind wie für Kindergärten.
Gut, jetzt haben wir eine Stunde lang debattiert über den SWÖ und den Arbeitskampf und Arbeitskonflikte. Was ist die Lehre, die wir da draus ziehen?
Also ich ziehe 2 Lehren draus. Erstens, Klassenkampf geht auch in Österreich.
Okay.
Zweitens, das, was alle behaupten, die Speerspitze der österreichischen Arbeiterinnenklasse sind die Metaller, ist ein Holler. Wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut, ist die Speerspitze der österreichischen Arbeiterinnenklasse eindeutig der Sozial- und Gesundheitsbereich.
Die Metaller haben einen Streik.
Ja, aber nicht 3 Jahre hintereinander und schon gar nicht 2-mal in einem Jahr. Irgendwie. Also das, was in den letzten paar Jahren passiert ist, hat eindeutig das Kräfteverhältnis zwischen den Branchen verändert. Ich glaube aber tatsächlich auch, und momentan schaut es so aus, wie wenn unser Kampf noch länger dauern könnte. Also wir haben schon eine 3. Streikwelle vorbereitet, wir sind am Andiskutieren einer 4. Streikwelle, beides noch im März, weil derzeit alle sich einig sind, nein, das können wir nicht akzeptieren, so wie das ist. Wenn wir das tatsächlich durchziehen, dass wir 4-mal streiken oder sogar noch öfter, weil es sagt jeder, momentan ist die eindeutige Stimmung unter die Kolleginnen genauso wie unter Gewerkschaftsfunktionärinnen, Betriebsrätinnen, hauptamtliche Seiten in der Gewerkschaft, das ist so ein entscheidender Kampf, dass wir den durchziehen, irgendwie, bis wir was erreicht haben. Dann könnte das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Österreich nachhaltig verändern, weil das natürlich auch Auswirkungen auf andere Branchen hätte.
Kai, was für Lehren hast du daraus gezogen?
Ja, ich denke mal, ich möchte schon ein bisschen an den Axel anschließen, insofern, ich denke mal, es ist eine ganz wichtige Zäsur, die da passiert jetzt da. Sich das genau.
Man streikt hier übrigens aus Solidarität in der Sozialversicherung. Das ist ja eigentlich auch gleiche Branche.
Das hätte es vielleicht noch kommen. Wenn du mich nicht aufwenden hättest lassen. Nein, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zäsur, wie sich das entwickelt. Ja. Und das, was ich sozusagen aus meinen Erfahrungen mitnehmen möchte, auch aus dem Ausland, und das haben wir leider gar nicht gesprochen, sozusagen, allgemeine Dinge zu Arbeitskampf und Streikbewegung, dass man so, was erreicht wie in Frankreich, die Solidarität, die da mitschwingt, in anderen Branchen, die dann einfach mitmachen, um sozusagen das Kapital unter Druck zu bringen. Ja? Also das hätte ich mir schon sehr wünschen und ich glaube, da haben wir, da bin ich beim Axel, durchaus eine Chance mit dieser 35-Stunden-Woche, dass man das auf die anderen Branchen auch umlegt und sozusagen einen großen landesweiten Druck aufbauen kann, über mehrere Branchen hinweg. Und weil du das gesagt hast mit uns, ja, wir haben zum Kämpfen mit der ÖGK insgesamt, mit der Geschichte der Zusammenlegung. Und ich glaube, wir werden vielleicht das eine oder andere bald auch im Kampfwege machen müssen. Und das bringt mich sozusagen zu dem Bogen, dass man das auch mit einspannt. Ja. Mhm. Ob uns das gelingt, werden wir sehen, aber ich denke mal, es ist jetzt so viel am Tableau und so viel kommt jetzt schon langsam raus, auch für die Menschen, die unseren Bereich betrifft, die Sozialwirtschaft betrifft, dass das so nicht weitergehen kann, inklusive der blöden Mara-Meldung, das ja wirklich idiotisch ist in Wirklichkeit, das da immer auch da sagen. Ich denke mal, das kann man ganz locker vor Gericht ausfechten.
Ich glaube, das wurde schon mehrmals gehört heute.
Ja, eh, nein. Ja. Ja. Und in Wirklichkeit geht es doch darum, den Menschen sozusagen einer Erfüllung zuzuführen, wo sie sozusagen mit ihrem Leben sozusagen was positiv anfangen können und davon auch leben können und das gut leben können. Und das kann ich mit der Idee der Wirtschaftskammer und des Maras und der Industrie genau nicht. Aber in den anderen Ideen, die von der Gewerkschaft kommen, von der Arbeitnehmerbewegung, kann ich das schon. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass man da zu einem großen Bogen des solidarischen, des politischen Vorgehens gemeinsam kommt.
Irgendwie ist sicher so einen positiven Aspekt in dieser Streikbewegung, wenn man so sagen kann, dass es irgendwie publik gemacht wird. Dass das in den Medien präsent ist, dass auch andere Leute aus anderen Branchen und anderen Bereichen sehen, oh, die können ja doch was bewirken, oder diese Maßnahmen bewirken etwas. Nicht? In der Hoffnung, dass es nachher auf andere Branchen dann übergeht und diese 35-Stunden-Woche oder noch weniger Arbeitszeit bei vollem Personal und Lohnausgleich auch umgesetzt werden kann in Zukunft.
Ich finde ja die Aktion cool, wo sie mit den Pappkameraden da jetzt gerade von einem Krankenhaus zum anderen sehen.
Und wieder, mehr von uns, besser für alle.
Genau, um einfach zu zeigen, wie viele Kollegen und Kolleginnen dort fehlen. Weil wenn man dann sieht, ganz plötzlich, da stehen weiß nicht, fast 100 solcher Pappkameraden und Radinnen rum und um, dann weißt du, welche Arbeitsbelastung, dass die dort Beschäftigten haben, nicht? Wenn denen 100 Leute fehlen. Und das findet schon medial, also das war schon das eine oder andere Mal in den Medien.
Also medial ist es absolut Bombe, kann ich eigentlich sagen. Wir haben letzte Woche, also bei der letzten Verhandlungsrunde, hat unser Pressespiegel 158 Seiten gehabt. Ja. Das ist natürlich, also du kriegst so ein Packen Papier am Tisch. Das sind natürlich nicht nur Pressemeldungen, sondern das sind Transkripte von Radiosendungen. Und so. Das ist wirklich der vollständige Pressespiegel, den die ÖGB-Presse macht. Ja. Wenn ich mittlerweile die Pressespiegel seit der Übergabe von unseren Kollektivvertragsverhandlungen, von unseren Forderungen Ende November mal anschaue, haben wir, glaube ich, mittlerweile 500 Seiten Pressespiegel, also irgendwie querbeet über alles. So viel liest man selten über einen Kollektivvertrag. Mhm. Und daran sieht man halt auch, und das kriegt man ja momentan jeden Tag mit, es ist momentan jeden Tag auf irgendeiner scheiß Website eine Online-Abstimmung. Mhm. Sind Sie für die 35-Stunden-Woche, für die Pflege, für die Sozialwirtschaft oder dagegen oder sonst was, in völlig unterschiedlichen Formen gestellt. Wir gewinnen jede Haushalt. Im Kurier ist gerade eine am Rennen, wie ich das letzte Mal hingeschaut habe, 78% dafür. Letzte Woche war in irgendeinem Bezirksblabber die Frage, sind Sie dagegen, sind Sie dafür, dass alle kriegen, sind es dafür, dass nur der Sozialbereich kriegt. Da war ich sogar ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, weil über 70% waren dafür, dass nur wir kriegen. 20% waren dafür, dass alle anderen kriegen, dass alle kriegen in Österreich und weit unter 10% waren dagegen irgendwie. Also da sieht man, es gibt und aber die natürlich probieren ja auch manche Medien, Stimmen aus der Bevölkerung quasi zu kriegen und interviewen den berühmten Mann oder die berühmte Frau von der Straße irgendwie. Und du hörst auch nirgends irgendwelche gegenteiligen Meinungen. Also die Stimme des Volkes ist auf unserer Seite und das spiegelt sich ja in Medien weiter, die sonst nicht unbedingt auf unserer Seite sind, aber nicht einmal der Kurier oder sonst irgendwelche rechten Bladern schreiben massivst gegen uns. Und das ist eine Chance, die wir schlicht und einfach nutzen müssen und die wir auch für unsere Generation nutzen müssen. Wenn ich jetzt da am Tisch schaue, da sitzen lauter Menschen, die nicht mehr ganz die Jüngsten sind, also Teenies sind wir keine mehr. Und trotzdem, na, die meisten von uns arbeiten schon um die 30 Jahre oder so, plus minus, sage ich jetzt einmal. Ja. Trotzdem hat noch niemand von uns eine Arbeitszeitverkürzung, erlebt, außer das kleine bisschen bei uns im SÖ. Aber weder eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit wie zuletzt.
So, ich bin auch 38 geholt.
Ja, aber das ist. Das ist eine persönliche, oder betriebliche Geschichte, ja. Aber ihr redet von einer wirklich großen. Niemand von uns hat eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung, also eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit oder eine Verkürzung der jährlichen Arbeitszeit durch eine Anhebung, des Urlaubsanspruches erlebt irgendwie. Das ist die Chance, die wir nutzen müssen. Und um zum Schluss zu kommen, für uns als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik war immer klar, dass auch in Österreich irgendwann die Friedhofsruhe des Klassenkampfes durchbrochen werden wird. Das letzte Mal hätte es diese Chance gegeben 2002, 2003 mit dem Eisenbahnerstreik, mit den Kampfmaßnahmen gegen die Pensionsreform. Diese Chance ist leider, diese Chance ist leider nicht genutzt worden. Wir streiken jetzt seit 2018 jedes Jahr. 2018 wäre eine super Chance gewesen, wenn man nach dieser wahnsinnig tollen Demonstration am 1. Juli etwas nachgelegt hätte. Man hätte den Herbst gleich mit Streiks beginnen müssen. Also es war in Wirklichkeit ein Klassenkampf, der noch nicht einmal begonnen gehabt hat und dann war er schon wieder zu Ende. Tatsache ist, man sieht jetzt, der Klassenkampf ist wieder da in Österreich. Es gibt ein gewisses Risiko, wenn wir einen Mehrjahresabschluss machen, dass sich das negativ in unserer Branche auswirkt, aber dann wird es in anderen Bereichen passieren. Und so bewegt, wie momentan die gesamtpolitische Situation auf der Welt ist, irgendwie. Das hat man auch in Chile gesehen, wo lächerliche Maßnahmen wie die Erhöhung von Ticketpreisen für die U-Bahn zu einer aufstandsähnlichen Situation geführt hat. Das politische Klima ist momentan so aufgeheizt, dass alles ganz schnell von links nach rechts, von oben nach unten gehen kann, dass aus einem Land, das total ruhig ausschaut, plötzlich der Hotspot des Klassenkampfes wird. Das ist auch in Österreich möglich, diese Bewegung werden wir weiter begleiten. Vielleicht wenden wir uns beim nächsten Podcast noch mit dem Thema Arbeitskampf zu, wenn es was Spannendes gibt, mit Sicherheit. Sonst könnt ihr euch garantiert schon auf die neue Ausgabe freuen. Wir werden uns auch dafür wieder ein spannendes Thema einfallen lassen. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören beim Podcast Nummer 4.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.